finanzielle Inklusion als Neusprech für Bargeldbeseitigung. Begriffe wie finanzielle Inklusion und finanzieller Ausschluss könnten ohne weiteres von George Orwell sein. Für die von ihm in seinem Zukunftsroman 1984 beschriebene totalitäre Regierung hat er Neusprech erfunden. Diese fiktive Regierung macht es den Menschen schwer, in unerwünschte Richtungen zu denken, indem sie die Bedeutung von Wörtern verdreht oder Slogans wie »Krieg ist Frieden«, »Freiheit ist Sklaverei« und »Nichtwissen ist Stärke« propagiert. Man muss in der Tat ziemlich misstrauisch eingestellt sein, um als Uneingeweihter bei Hilfe für finanziell Ausgeschlossene an das zu denken, was tatsächlich damit gemeint ist. Nämlich Bargeldnutzer durch Druck zu zahlenden Kunden der Finanz- und Telekommunikationsbranche zu machen. Doch genau so ist es. In einem Strategiepapier für Regierungen schreibt die Consultative Group, dass Partnerschaft mit dem privaten Sektor und ein nachhaltiger Ansatz essentiell für die finanzielle Inklusion seien. Hier wird der positiv besetzte Begriff der Nachhaltigkeit mit etwas ganz anderem aufgeladen. Nachhaltigkeit bedeutet im Zusammenhang mit finanzieller Inklusion kommerziell gewinnträchtig. Denn das Wohl der Menschheit hängt nach dieser Ideologie vom Engagement kommerzieller Firmen ab. Und die engagieren sich nur dauerhaft, wenn sie dabei Gewinne machen. Ohne die Orwellsche Begriffsumdeutung klingt dasselbe ganz anders, wenn sich Mitglied Visa gegenüber Analysten und Investoren zu seinen Zielen äußert. Bargeld zu beseitigen sei seine Priorität, sagte Vorstandschef R. Kelly 2017 auf einer Investorenkonferenz. Barzahlungen in elektronische Zahlungen zu transformieren, sei der wichtigste Wachstumshebel für Visa. Die Arbeitsdefinition der Consultative Group betont, finanzielle Inklusion verlange effektiven Zugang zum Finanzsystem. Dieser sei nur dann gegeben, wenn die digitalen Finanzdienste von den Kunden tatsächlich genutzt werden und wenn sie gleichzeitig für die Anbieter Gewinne abwerfen. Wenn also zum Beispiel alle Bürger Zugang zu kostenlosen Konten bei einer Staatsbank oder der Post hätten, wären sie nach dieser Definition immer noch Ausgeschlossene. Denn die Dienste würden dann nicht nachhaltig im Sinne von gewinnbringend angeboten. Finanziell ausgeschlossen bleibt nach dieser Definition auch jeder Kunde, der sich entscheidet, sein Konto kaum zu nutzen, weil er Bargeld bevorzugt. Mit anderen Worten, ohne Zurückdrängung des Bargelds gibt es keine echte finanzielle Inklusion. Da Bargeld aber die am einfachsten zu nutzende und für die Nutzer billigste Bezahltechnologie ist, ist in Wahrheit etwas anderes gemeint. Es geht darum, die Menschen von der Option der Bargeldnutzung auszuschließen und diese unattraktiver zu machen. Finanzielle Inklusion ist Neusprech für finanziellen Ausschluss. Finanziell Ausgeschlossene kann man generell übersetzen mit Bargeldnutzer. Dass es vor allem gegen das Bargeld gehen soll, wurde auch auf dem Financial Inclusion Forum im Dezember 2015 in Washington deutlich. PayPal-Chef Dan Schulman sprach von Bargeld als dem Hauptkonkurrenten, den es anzugreifen gelte. Die prominente UN-Sonderbeauftragte für finanzielle Inklusion, Königin Maxima, Prinzessin der Niederlande, sagte, der Feind ist das Bargeld. Und der gleiche prägnante Spruch kam von Strive Masiyiwa, dem Gründer und Chef von Econet, einem großen afrikanischen Mobilfunkanbieter mit Bezahlplattform. Dagegen ist es mit dem vorgeschobenen Ziel, den Armen zu helfen, nicht weit her. Stephanie Blankenburg, Leiterin der Abteilung Entwicklungsfinanzierung bei der Handels- und Entwicklungskonferenz der UN, kurz UNCTAD, lässt sich von den schönen Reden und falschen Begriffen nicht beeindrucken. Wenn jemand einen oder zwei Dollar pro Tag verdient, wozu braucht diese Person Bankdienstleistungen, für die sie auch noch Gebühren bezahlen muss? Fragt sie zu Recht. Die Weltbank hat auf ihrer Webseite unter dem Stichwort finanzielle Inklusion eine originelle Antwort auf diesen Einwand. Dort steht, dass 59% derer, die kein Konto haben, als Grund nennen, dass sie nicht genug Geld haben, um es sinnvoll nutzen zu können. Daraus folgert die Weltbank nicht etwa, dass diese Leute vor allem mehr Geld brauchen, sondern dass Finanzdienste noch nicht bezahlbar genug sind oder noch nicht genug auf die Nutzer mit niedrigen Einkommen zugeschnitten. Nicht minder absurd, mit einem guten Schuss Zynismus versetzt, kommt ein gemeinsamer Bericht von Weltbank, Gates Stiftung und Besser als Bargeldallianz daher. Darin beklagen die Verfasser, dass über 3/4 der Erwachsenen, die von weniger als $2 am Tag leben, kein Konto bei einer formalen Finanzinstitution haben. Dieser Klage lassen sie die Verheißung folgen: Digitale Zahlungen schaffen die Gelegenheit, die Armen in ein System automatischen Sparens oder wiederkehrender Sparaufforderungen anzubinden, was helfen kann, psychologische Barrieren gegen das Sparen zu überwinden. Auf gut Deutsch, das Problem dieser Menschen ist, dass sie nicht diszipliniert genug sind, von ihren weniger als $2 am Tag genug zurückzulegen, um sich aus der Armut herauszusparen. Schon in einem Bericht der Consultative Group von 2009 zeigte sich, dass es dort mit dem Glauben an die eigenen Verheißungen nicht weit her war. Es gibt ein beträchtliches Ausmaß an Kontroverse über den Anspruch, mit Finanzdienstleistungen die Einkommen zu steigern und die Menschen aus der Armut herauszuheben, wird dort eingeräumt. Darauf käme es aber gar nicht an, denn ob Ersparnisse und Kredit den Menschen nun helfen, der Armut zu entfliehen oder nicht, so schätzen die Armen formale Finanzinstrumente, weil sie ihnen helfen, mit der Armut umzugehen. Angesichts dieses minimalistischen Anspruchs an den Erfolg der eigenen Politik ist es fast unnötig festzustellen, dass die globale Armut mit Mikrofinanz und finanzieller Inklusion tatsächlich nicht wie versprochen beseitigt wurde. Über 2 Jahrzehnte, nachdem Yunus sein hochfliegendes Versprechen gegeben hat, die Armut zu beseitigen, und 3,5 Jahrzehnte, also eine ganze Generation, nachdem er die Grameen Bank gegründet hatte, gibt es nicht einmal einen breit akzeptierten Nachweis, dass Mikrokredite, Mikrofinanz oder finanzielle Inklusion überhaupt einen nennenswert positiven Beitrag zum Abbau der Armut geleistet hätten. Und die starke Benachteiligung der Frauen, die formelle Finanzdienste angeblich beseitigen sollten, muss auch eine Generation später noch als Pseudo-Argument für die Dringlichkeit von finanzieller Inklusion herhalten. Das Land, das den größten Anteil am globalen Rückgang der Quote der sehr Armen hatte, China, ist ausgerechnet das Land, zu dem die finanzielle Inklusionsbranche der Zugang verwehrt war. Selbst wenn man sich nicht sehr dafür interessiert, ob das, was unter dem Vorwand der Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern betrieben wird, funktioniert oder nicht, sollte einem die finanzielle Inklusion nicht kalt lassen. Sie war nämlich, wie wir noch sehen werden, der Vorwand, um eine globale Allianz von Konzernen und Regierungen gegen das Bargeld zu schmieden. Deren Aktivitäten haben sich nur zu Anfang auf die ärmeren Länder konzentriert. Inzwischen hat diese Kampagne auch die Industrieländer und Deutschland fest im Griff.